Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, was hat ein Besatzungssoldat der deutschen Wehrmacht mit einer Berliner Journalistin, Juristin und Kabarettistin zu tun, die sich selbst Diva in Diversity nennt? Tja, da werden Sie jetzt mal überlegen, ne? Es ist gar nicht so schwer, weil beide lernen Sie heute kennen, aber wir fangen mal von vorne an. Also herzlich willkommen zu Plus 1. Schön, dass Sie heute ein bisschen Zeit mit uns verbringen. Ich habe nämlich Dr. Michaela Dudley zu Gast als mein Plus 1, eben die Diva in Diversity. Hallo Michaela.
Hallo, ich grüße euch.
Jetzt wundern sich wahrscheinlich alle, tiefe Stimme, du hast bestimmt viel gesoffen und geraucht gestern Nacht.
Ich rauche überhaupt nicht. Man hat mich gefragt, ob ich nach dem Sex rauche. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe nie geguckt. Aber ganz im Ernst, ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut, also in der Regel. Ich bin nämlich eine Transfrau. Und das sage ich aus dem Brustton tiefster Überzeugung. Auch und gerade wenn dieser Brustton wie ein Ruf aus Silicon Valley klingt, sozusagen. Aber auf jeden Fall eine oder zwei Oktaven tiefer.
Wie oft hast du dich schon so vorgestellt? Da waren ja fünf Gags in zwei Sätzen.
Meinst du? Ja gut, das ist ich bin Kabarettistin. So, ich mache das auf der Kleinkunstbühne, aber eigentlich auch im Alltag. Es ist ein bisschen schlagfertig, ein bisschen knackig, aber ich sage mal ganz ehrlich, es vermittelt etwas, es vermittelt die Wahrheit. Und dann ist es ein Anhaltspunkt und zugleich ein Stück weit Aufklärung.
Darüber werden wir genau heute sprechen, wir beiden. Und ich habe es schon angedeutet, wir lernen noch jemanden kennen heute. Wir haben heute noch einen Nazi in der Sendung.
Ich war nicht gegen Hitler. Hitler hat viel Gutes gemacht. Sehr viel Gutes. Das war ja übereinstimmend mit meiner Art, meines Wesens, meines Lebens. Sauber, fand, pünktlich. Ich bin immer guter Soldat geblieben. Bis am 10.08.44.
Die Geschichte der Woche, das haben Sie gemerkt, ist eine historische Geschichte, die über 70 Jahre zurückliegt. Sie handelt von Heinz Stahlschmidt, der 1941 als deutscher Besatzungssoldat nach Bordeaux gekommen ist, aber schließlich ein französischer Held wurde. Das alles heute hier in Plus 1. Ich werde immer gefragt, was ist denn dieses Plus 1? Also ein Plus 1 an Leben, an Lebensentwürfen. Es geht auch manchmal um Schicksale, um Zwischenmenschliches. Es geht um Familie, Freundschaft und Gesellschaft. Und es geht auch darum, wie wir miteinander leben. Und mein Plus 1 heute ist Dr. Michaela Dudley. Wir haben uns, wie man das heute so macht, eigentlich über Instagram kennengelernt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war vorletzte Woche. Ich habe meinen Flur gestrichen. Dann ploppte eine Message von dir auf.
Corona-gerecht übrigens, ja. Kennengelernt. Also Corona-gerecht.
Wirklich? Nur, also, wir kennen uns bisher nur digital, am Telefon oder per Nachricht.
Aber wir haben, als wir einander Nachrichten geschickt haben, also haben wir Masken getragen.
Ja.
Sogar vorher bin ich in die Maske gegangen.
Ja. Du siehst auch viel besser aus als ich und das ist nur Radio oder Podcast, man sieht dich nicht mal heute.
Weil ich in die Maske gegangen bin, also schminken und so. In meinem Alter, also im nächsten Jahr werde ich 60 Jahre alt, wenn ich das schaffe, ich arbeite schon dran, aber in meinem Alter nenne ich so das die Denkmalpflege. Ne? So, wir sind da. So, du hattest eine Frage.
Ach so, ja, ich hab gedacht, weil du hast mir dann geschrieben über Instagram, ach, guck mal, hallo, du hast hier so einen schönen Account, so schöne Bilder, es sieht so abwechslungsreich aus. Und ich dachte, wer ist denn Dr. Michaela Dudley? Dann habe ich dich erstmal gegoogelt und dachte, du verarscht mich. Du hast ja das abwechslungsreiche, spannende Leben und ich muss dich unbedingt mal einladen. Weil wenn jemand Abwechslung bieten kann und dann wirklich keine Schublade passt, dann bist du das. Also wir haben es schon ein bisschen angedeutet, du bist afroamerikanische Transgender-Frau, queere Feministin und dann auch noch eingefleischte Veganerin. Da sehe ich jetzt schon ganz viele, die Augen verdrehen. Wie oft sind Schubladendenker von dir überfordert?
Häufig schon. es ist nicht immer negativ gemeint. Mhm. Es ist einfach so, dass die Menschen so aufwachsen, auch in unserem jetzigen Zeitalter, nicht immer mit direkter intersektionalen Erfahrungen, also mit direkter intersektionalen Erfahrungen mit anderen Menschen. Und die Intersektionalität ist, vielleicht können wir das erklären, was damit gemeint wird. Okay, ich als Transfrau, afroamerikanischer Herkunft, Feministin, übrigens auch Veganerin, übrigens etwas ältere Person, das sind verschiedene Facetten. Und wenn man Diskriminierungserfahrungen hat, also in diesem verschiedenen Bereich, weil man vermeintlich nur eine Minderheit sei, dann nennt man das Intersektionalität, also von Kimberly Crenshaw geprägt vor ein paar Jahrzehnten schon. Und man kann sich vorstellen, man steht an der Kreuzung von 3, 4 Rennstrecken, die voll besetzt sind mit rasenden Autos und versucht nicht angefahren, geschweige denn überfahren zu werden. Also das ist, wie es ist, diskriminiert zu werden und manchmal zuerst einmal nicht zu wissen, warum, also aus welcher Richtung kommt es diesmal, weil ich queer bin, weil ich afroamerikanischer Herkunft bin, weil ich als Feministin unterwegs bin oder was, oder weil ich Fleisch nicht essen will. Und wie gesagt, es ist immer aus müsste Mann, müsste Frau, immer ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und so ist es für mich als Journalistin und auch als Kabarettistin eigentlich eine Steilvorlage, diese Sachen direkt ansprechen zu dürfen und eventuell die Leute dazu bringen, meine Sichtweise zu sehen. Ich will nicht bekehren, per se. Ich will auch nicht unbedingt belehren, aber zuerst einmal informieren.
Aber da sind ja so ganz viele Angriffsflächen, sage ich jetzt mal, für Schubladendenker, die sie in dir finden. So viele, deswegen diese Intersektionalität, da kommt viel zusammen, das ist eine Schnittmenge.
Richtig.
Also mit welchen Vorurteilen hast du denn so am meisten, am häufigsten zu kämpfen?
Wenn Frau transgender ist und so, fällt es auf, nicht unbedingt negativ, aber es fällt auf. Die Menschen sind zuerst einmal ein bisschen überfordert, auch deshalb, weil einige sich ernsthaft darum bemühen, die richtige Ansprache zu finden. Und ich meine nicht lediglich Pronomen oder Anrede, sondern überhaupt, weil das ist es in deren Augen, okay, was ist das denn, na? Männlein, Weiblein? Ich war einmal in der U-Bahn voll besetzt, da saß einer vor mir, guckte mich an, fragte Berlinerisch, dafür aber sitzen, ja, was sind sie denn, na? Männlein, Weiblein? So, dann sagte ich, ich habe 3 Finger emporgehalten, dann habe ich gesagt, ja, Männlein, Weiblein, und am Ende war nur noch der Mittelfinger da. Er musste lachen. Er stand auf. Er gab mir seinen Sitz. Und später, als er ausstieg, hat er sich ganz freundlich verabschiedet. Also manchmal sagen Leute, ich hätte die Moralkeule schon immer bei Fuß. Aber man muss nicht immer gleich draufhauen. Mhm. Man kann oft eine Situation entschärfen, mit Humor, mit Selbstironie auch. Und auch wenn die Leute sich ein bisschen salopp artikulieren, heißt noch lange nicht, dass die dir feindlich gegenüberstehen. Die sind einfach neugierig. Es ist sehr situativ, wie ich da agiere und reagiere. Aber das ist, was ich aus den Mikroaggressionen des Alltages bezeichne. Zum Beispiel, ich kann als schwarze Person identifiziert und angesehen werden. Es muss nicht immer das N-Wort sein, es muss nicht immer physische Gewalt sein, was mir gewissermaßen unter die Haut gehen kann. Manchmal sind es diese kleinen Sachen, dieser Blick oder irgendeine sehr saloppe Bemerkung, Das sind so die Mikroaggressionen, die sich wiederum summieren, Und wir haben alle jetzt, wie gesagt, gerade zu Zeiten von Corona, nicht wahr, haben alle eine Menge zu tun. Wir haben alle irgendwie ein Klößchen im Hause und sind auch leichter aufgeregt. Aber wenn man darüber hinaus intersektionelle Erfahrungen hat, wenn man queer oder schwarz ist oder etc., etc., dann ist es noch mehr Last dazu. Mhm. Und das ist, was ich sagen wollte. Das spreche ich an in meinen Kolumnen und auf der Bühne. Und ich vermisse die Bühne sehr. Die kommt wieder.
Da über die Bühne sprechen wir auch noch und wir sprechen auch über das noch, was jetzt die ganze Zeit schon so mitschwingt, wo wir viel übers Miteinander gesprochen haben, ist nämlich das Thema Gerechtigkeit, auch dein Gerechtigkeitssinn. Mhm. Du bist ja eigentlich gelernte Juristin, arbeitest aber gar nicht in dem Bereich. Warum und wie du Gerechtigkeit quasi anders in die Gesellschaft reinbringst, das hören wir nachher noch hier bei Plus Eins. Mein Plus Eins heute ist Dr. Michaela Dudley und Stichwort Corona ist natürlich schon gefallen, man kommt ja gar nicht mehr drum rum. Es ist ja quasi Smalltalk-Thema Nummer eins gleich nach dem Wetter, ist immer Corona. Stichwort Mund-Nase-Masken, bist du Maskenmuffelin?
Ich liebe Masken und zwar nicht nur aus Schminke und so, sondern ich stehe voll dahinter. Okay, wenn ich eine Maske trage, muss ich dahinter stehen, nicht wahr? Auch jetzt leiste ich ein bisschen Aufklärungsarbeit, was alles an Covid-19 und nicht alle wissen genau, was das bedeutet. Covid-19. Covid, Coronavirus Disease 19. Die Zahl 19 entspricht dem IQ des typischen Corona-Leugners.
Ja,
gelinde gesagt.
Und fest steht, der kleinste Beitrag, den wir alle leisten können, ist einfach diese Maske aufzusetzen, diesen Mund-Nasenschutz zur Eindämmung der Pandemie. Aber was tun, wenn wir es jetzt mit unverbesserlichen Maskenmuffeln zu tun haben?
Plus eins. Die Antwort.
Jede Woche lassen wir uns eine Frage beantworten, auf die wir selbst ad hoc so keine Antwort wissen, wo es kein Schwarz, kein Weiß gibt, vielleicht auch kein Richtig und kein Falsch. Also wenn uns die Worte fehlen, dann fragen wir die schlagfertige Lena Liebkind. Hallo Lena.
Hallo.
Du bist Comedy-Autorin von Beruf und ich finde, so Mund-Nasen-Schutz hat erstmal was Lustiges, wenn ich an mich denke. Nach einer U-Bahn-Fahrt mit Maske, der rote Lippenstift ist danach völlig verschmiert, als wäre ich nicht U-Bahn gefahren, 10 Stationen, sondern 10 Stunden rumgeknutscht. Aber was tun, wenn mein Gegenüber diesen Mund-Nasen-Schutz nur so auf 7:30 hängen lässt und ich so ein ungutes Gefühl habe dabei? Soll ich das ignorieren oder ansprechen?
Ja, ich finde, so eine Maske ist natürlich auch ein starkes Fashion-Statement, kann man so machen. Aber wenn eine fremde Person die Maske nicht so trägt, wie es sein sollte, und man sich so sehr gestört fühlt, muss man erstmal überlegen, ist das wirklich notwendig? Also ist das nicht übergriffig? Kann ich nicht einfach weggehen? Da kann man sich auch an die eigene Nase fassen, die hoffentlich dann bedeckt ist. Ich war auch mal 4 Stunden von Berlin aus nach Köln in der Bahn und die ist einfach runtergerutscht. Ich habe 4 Stunden lang stumm einfach in mein iPad geguckt und mich hat eine Frau sehr, sehr aggressiv angeguckt, also wirklich mit Vorwürfen, da ist es mir erst aufgefallen. Und ich denke, wenn es ein Freund ist, wenn man sich gerade unterhält, wenn ich wirklich unmittelbar Kontakt habe, dann kann ich das ansprechen und ich würde immer eine elegante, freundliche Art wählen, indem ich irgendwie davon ausgehe, dass das nicht mit Absicht passiert ist. Ich würde sagen, Sie haben so eine schöne Maske oder du hast so eine schöne Maske, die ist dir nur leider ein bisschen runtergerutscht. Ich will nicht, dass du krank wirst, also so ein bisschen Sorge äußern. Ich kann gut verstehen, dass Menschen sehr wütend werden und wir haben ja momentan einfach so eine unsichere Zeit und jedes Mal, wenn wir jemanden sehen, der sich nicht an die Regeln hält, löst das Wut in uns aus, ne? Weil wir denken, ich halte mich an die Regeln, ich bin hier derjenige, der sich einschränken muss und dir ist das anscheinend egal. Warum ich davon abraten würde, Menschen, also fremden Menschen einfach so zu sagen, was sie zu tun haben, ist, wenn er oder sie sich nicht an die Regeln hält, ist es der Person wahrscheinlich auch egal und dementsprechend wird dann die Reaktion sein. Und wenn man Menschen sagt, was sie zu tun haben, werden sie sich auch wehren. Das heißt, ich bin immer für die gewaltfreie Kommunikation, immer einfach charmant, einfach Leute ganz elegant darauf hinweisen. Und wenn man wirklich Lust drauf hat, sich irgendwie mehr zu connecten, so eine Einwegmaske ist ja auch nicht teuer und jemanden so eine zuzustecken kann ja auch einen ganzen Tag verändern. Es kann Leute zusammenbringen und ich finde sowieso in so einer unsicheren Zeit, in der alle ganz nervös sind und jeder nur an sich denkt, ist es eigentlich mal ganz nett, das als Anlass zu nehmen, um wieder in Kontakt miteinander zu kommen.
Aber dieses, was du angesprochen hast, dieses Übergriffige, was man vielleicht dann hat, wenn man sagt, du, deine Maske, die ist so schön und zieh sie doch mal hoch. Michaela, du bist ganz ungeduldig auf dem Stuhl rumgerutscht. Du bist ja im Alltag, haben wir auch gehört, oft in diesen Situationen, irgendwas erklären zu müssen. Ja. Wie würdest du das ansprechen in der Bahn? Wenn jetzt
ich bin tatsächlich mit der Bahn zu viel unterwegs, ganz begeisterte Bahnfahrerin, also Bahncard 100, also gefühlt 8 Tage die Woche unterwegs, sehe ich Tag und Nacht im ICE und so. Und wenn ich merke, dass jemand vielleicht die Maske nicht so richtig aufgesetzt hat, dann oft sage ich so etwas wie, hübsche Maske, wollen Sie nicht davon Niesbrauch machen? Und so Niesbrauch, Achu. Und oft reagieren die so mit einem Lächeln und so, oh, Entschuldigung, und schieben sie es hoch. Natürlich beim Essen in der Bahn ist man davon befreit. Manche wissen das irgendwie auszunutzen, also 4 Stunden lang an Chips kauen und so weiter und so fort. In der Regel sehe ich, dass die Leute das also bei Fernfahrten und so durchaus einhalten. Glücklicherweise ist das fahrende Personal oder weist das fahrende Personal ständig darauf hin, dass man die Maske, also bei Fernfahrten. Ja. Natürlich in der S-Bahn oder in der U-Bahn in den Städten ist man also ein bisschen auf sich alleine gestellt.
Aber das ist vielleicht auch nochmal ein guter Aspekt. Lena, was sagst du denn dazu? Weil ich bin zum Beispiel auch so, ich setze immer brav meine Maske auf und wenn mir dann jemand gegenüber sitzt, ich traue mich das nicht zu sagen. Ich bin aber auch zu faul aufzustehen. Ich warte dann, bis so Autoritätspersonen vorbeikommen. Also eben wie der Schaffner in der Bahn oder die Kassiererin im Supermarkt was sagt oder so, wenn ich es nicht ansprechen wollte. Wie siehst du das? Wie ist es bei dir?
Also wenn es dich wirklich so sehr stört, sollte man schon was sagen. Ja. Nur der Ton entscheidet eben über die Reaktion, ne? Also möchte ich, was möchte ich denn erreichen? Möchte ich, dass jemand seine Maske hochzieht oder möchte ich denn einfach gerade ankreiden und einfach sagen, du machst das falsch. Das ist erstmal wichtig für sich selber zu entscheiden. Und wenn es mir wichtig ist, dass die Maske eben hoch ist, damit ich sicher bin, würde ich auch sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Es wäre echt cool von dir, wenn du die Maske hochziehst. Also einfach immer bei sich bleiben und versöhnlich sein und irgendwie einen Ton wählen, der die andere Person erreicht. Ansonsten gibt es einfach nur Streit.
Vielleicht ja mit dem Ton meines 4-jährigen Neffen Moritz, der neulich nüchtern in der Kita festgestellt hat, als er nicht mit seiner Schwester spielen durfte, weil die in einer anderen Gruppe ist. Da hat er gesagt, ist halt Corona. Also Maske auf und das sagt auch Lena Liebkind, unsere Expertin, wenn es um knifflige Alltagsfragen geht. Vielen Dank, Lena, für die Antwort.
Sehr gern.
Wenn Sie auch eine Frage haben für diese Rubrik, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute?
Ich bin Julia und ich bin 44 Jahre alt. Wir haben 9 Mitbewohner, ein neues Sofa. Unser vorheriges Sofa war ein Secondhand-Sofa. Das hat 200 Euro gekostet und war schon wirklich Secondhand, als wir es übernommen haben. Und wir haben es wirklich viel genutzt. Jeden Abend hier drauf gesessen, manchmal auch drauf geschlafen. Und irgendwann war halt klar, okay, es muss jetzt mal was Neues her. Es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir alle gedacht haben, okay, wir sind jetzt erwachsen und verdienen ein bisschen mehr Geld und dann muss man sich auch mal ein schönes Sofa gönnen. Repräsentativ, dem Zeitgeist angemessen, eben nicht so ein Studentensofa. Und mein Mann weiß, dass ich mich ein bisschen schwer tue mit Entscheidungen, die über 50 Euro betreffen. Und hat gesagt, er würde dieses Sofa an einem bestimmten Datum in eine Waldhütte stellen, wo es da weiter noch seiner Aufgabe nachkommen darf. Und das war ungefähr so ein halbes Jahr vor diesem Termin, dass er das gesagt hatte. Und dieses halbe Jahr sollte ich nun Zeit haben, mit ihm zusammen einen passenden Nachfolger zu suchen. Aber ein halbes Jahr ist gar nicht so viel Zeit. Sind wir mal hochmotiviert, Möbel, Studios angefahren und Sofas ausprobiert. Das halbe Jahr war um, das Sofa war weg, das alte. Irgendwie fehlte abends immer was, wo man sich halt draufsetzen konnte und das war ganz schön leer. Eines Morgens habe ich den Rechner aufgeklappt und mich sprang eine Sofa-Werbung an. Und die versprach mir, dass dieses Sofa, was schön, modern und dem Zeitgeist entsprechend auch noch ein super Schnäppchen ist. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das ist es. Und weil ich ja noch richtig sparen wollte, habe ich auch die extra XXL-Nummer genommen. Und jetzt ist es da. Zu groß, aber ganz schön. Ja, aber die Kinder sind total beleidigt, weil sie nicht darauf springen dürfen. Ich glaube, mehr Freude und Ungezwungenheit hätten wir weiterhin mit dem 200-Euro-Sofa gehabt. Aber es wäre halt auch nicht so schick gewesen.
Mein Plus Eins heute ist mit einem dritten Standbein auf die Welt gekommen und darüber gestolpert, wie sie mir erzählt hat, sagt sie selbst. Also mein Plus Eins heute ist Dr. Michaela Dudley, Jahrgang 1961, in den USA geboren, als Mann. Wie bist du denn zu dem Mensch geworden, der du heute bist?
Als Kind.
Ja, als Kind, als männliches Kind.
Ja, okay, dann sprechen wir schon damit das biologische Geschlecht an. Leugne ich überhaupt nicht. Ich stehe dazu, ob mit drei oder zwei Standbeinen, es ist für mich wichtig sogar, das zu stehen, denn ich bin Transfrau. Ich bin stolz auf den Wandel. Na, das ist für mich sehr wichtig. Ich bin gewissermaßen vom anderen Ufer komme ich, na, in etlicher Hinsicht. Und ich weiß von beiden Seiten des Ufers aus gewissermaßen, wo der Schuh drückt. Ne? Mhm. Vor allen Dingen bei Stilettos. Ne? Ich weiß, wie Männer ticken, ne? Nämlich wie Zeitbomben. aber dann schlussendlich als Blindgänger, also man haut viel auf den Tisch. Aber das war es dann auch. Cis-Frauen müssen das eigentlich lernen. Ne? Nicht wahr? Frauen, wir sind in der knappen Mehrheit eigentlich auf diesem Planeten. Und Frauen werden nach wie vor eher wie Minderheiten behandelt, die sich ein bisschen dankbarer benehmen sollten, dafür überhaupt mit am Tisch zu setzen. Und so ich als Queer-Feministin, als Transfrau, finde ich den Austausch mit Cis-Frauen, also sage ich mal, mit biologisch geborenen Mädchen, Frauen, diesen Austausch zu pflegen. Weil ich habe sehr viel Erfahrung von beiden Seiten aus.
Aber man sagt ja immer, das Private ist politisch, das Politische ist privat. Mir geht es so, ich zum Beispiel war auch jahrelang mit einer Frau verheiratet und musste mich dann immer erklären auf einmal. Und es ist eigentlich eine private Sache. Man ist
Sickenkrieg Hawk 3.
Nee, wir haben uns gut verstanden.
Aber das heißt, du musstest dich ständig erklären.
Nee, ja, nicht ihr gegenüber, sondern der Gesellschaft. Und das, darauf will ich jetzt bei dir hinaus, weil wir haben dich jetzt so als Aktivistin, als queere Feministin kennengelernt und du hast immer einen flotten Spruch auf Lippen, aber wie bist du dann als Privatmensch, wenn du dich eben nicht erklären musst? Weil du wirst ja nicht morgens aufwachen und denken, ich bin eine Transfrau, sondern du wachst auf und denkst, ich bin ich, oder?
Nein, ich bin ein Mensch. Ich bin schlussendlich ein Mensch. Das sagt auch diese Bitch in meinem Spiegel zu mir tagtäglich. Sie weiß, was in mir vorgeht, nicht wahr? Und ich will nur damit sagen, ich hatte, also von der Frage der Genitalien abgesehen, ich hatte nie Schamgefühle gehabt an und für sich. Also, dass ich das lange verheimlicht hatte in der Jugend und so, hatte nicht mit Scham zu tun, sondern es war eher ein Schutz. Ne? Ich wusste, was ich sein und was ich sein wollte und in welchen Räumen ich das sozusagen ausleben konnte. Aber ich musste mich auch schützen können, weil es ist, man wird da verprügelt, man wird da ausgelacht und so. Und ich suchte im Rahmen meines Lebens Safe Spaces zu haben. Na? Und ja, Räumlichkeiten, in denen ich mich nicht immer erklären müsste. Aber ich wusste schon lange, was ich sein wollte, was ich eigentlich war. Und das ist, wo man begreifen muss, dass es nicht lediglich das biologische Geschlecht gibt. Es gibt parallel laufend das soziale oder psychologische Geschlecht. Das ist übrigens kein Konstrukt der Political Correctness Bewegung von Millennials ausgedacht oder irgendwas. Ist schon in den 1950er Jahren hatte ein britischer Forscher namens Money, also Put Your Money Where Your Mouth Is, das auch entdeckt und übrigens nicht erfunden. Das gab es immer. Aber es ist wissenschaftlich fundiert. Es hat nichts mit Wishy-Washy zu tun. Es ist wissenschaftlich. Und es ist sehr interessant, die Leute, die lediglich auf das biologische Geschlecht pochen. Das kenne ich aus anderen Bereichen. Wo kommst du her? Ja, aus Berlin. Ja, aber wo kommst du ursprünglich her? Ja, aber wo kommen deine Eltern her? So ähnlich so. Ja, aber wie bist du auf die Welt gekommen? Was war dein Geschlecht dann? Fertig. Ne? Und,
aber da hast du auch immer einen ganz schlauen Satz zu mir gesagt. Und zwar, Wissenschaft schafft Wissen, aber nicht bei allen.
Ja, das soll ich sagen. Wissen schafft Wissenschaft. Und weißt du, vor einem halben Millennium plus minus war die Erde eine Scheibe. Ja? Es gibt Leute, die immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Da sage ich, ja, Scheibe. Es gibt Leute, die auch Trump wählen wollen wieder. So. Aber wenn man sagt, okay, wir bleiben auf dem Wissensstand von vor einem halben Millennium, dann ist es mir klar, wohin das geht. Nämlich nirgendwo hin. Ne? Die Evolution ist an solchen Menschen eigentlich vorbeigegangen. Die müssen es nicht lieben oder schön finden, aber wenigstens anzuerkennen oder wahrzunehmen, das ist eine andere Ebene der Sexualität, dass es ein anderes Geschlecht gibt.
Hm? Punkt. So lassen wir das stehen.
Ausrufezeichen.
Michaela, bist du bereit? Bist du bereit für einen Nazi in der Sendung?
Ich sag mal so, Nazis stehen nur insofern auf dem Boden des Grundgesetzes, als sie die Verfassung mit Füßen treten. Aber ich bin gespannt, was du hier vorhast.
Ich auch. Ich weiß nämlich auch nicht so ganz genau, was die Geschichte der Woche für uns parat hält. Aber ich habe es ja schon angedeutet, in unserer Geschichte der Woche hier bei Plus Eins geht es um einen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg nach Bordeaux kam, also in Frankreich, und es irgendwie schaffte, zum französischen Held zu werden. Und diese Geschichte erzählt uns mein Kollege Henry Bernhard. Hallo Henry.
Hallo, da bin ich.
Ich habe ihn so flapsig als Nazi angekündigt, unseren Protagonisten. Über wen reden wir hier eigentlich?
Wir reden über Heinz Stahlschmidt. Das ist ein Mann, der 1941, wie viele andere deutsche junge Männer damals, als Unteroffizier nach Frankreich, in diesem Fall nach Bordeaux, kam. Ein Besatzungssoldat der deutschen Wehrmacht. Und in Bordeaux habe ich ihn auch erwischt und im Jahr 2002, also fast 20 Jahre her, aber wiederum 60 Jahre, nachdem er dort angekommen ist, habe ich ihn angetroffen, mit ihm gesprochen. Und wir hören mal kurz in ein Telefonat rein, das er mit dem Resistance-Museum führt, um einen Eindruck von ihm zu gewinnen.
Oui, bonjour, madame. Vous parlez allemand? Et actuellement, c'est Monsieur Stahlschmidt, der Sie telefoniert. Kennen Sie den? Und ich, moi, je suis depuis le mois de mars.
Das klingt jetzt ein bisschen verworren. Ein alter Mann, der vermischt Deutsch und Französisch spricht, und er redet vom 22. August 1944. Aber er ist bzw. war nicht Wirr. Er kam nach Bordeaux, weil er wusste, wie man mit Sprengstoff umgeht. Er konnte Minen legen, Blindgänger entschärfen. Und das Spannende an der Geschichte ist, er blieb auch nach dem Krieg in Bordeaux und hieß ab 1947 dann Henri Salmit. Und hier soll es jetzt darum gehen, in der Geschichte, wie es dazu kam und wie er als einer, der Hitler gut fand, zum französischen Helden wurde.
Heinz Stahlschmidt, haben wir schon gehört. Das klingt so hart wie Kruppstahl. Wer war dieser Heinz Stahlschmidt Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, Henry?
Er lebt in Dortmund, ist 1919 geboren und hatte mit den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges zu kämpfen, kam aus sehr einfachen Verhältnissen. Und am besten hören wir uns mal an, wie er sich selbst vorstellt.
Mein Vater, er hat ein Klempnerunternehmen gehabt.
der ist gestorben. Aber ich bin 19 geboren, 13.11.19. Nichts zu essen, keine Schuhe, keine Kleidung. Unglaublich, zu Fuß nach Vororten zu gehen, um 1 oder 2 Kilo Kartoffeln zu haben. Ich habe das nicht vergessen. Sind ja auch nach dem Kriege, nach dem Diktat in Versailles, viele Fremde nach Deutschland gekommen. Besonders Polen, Tschechen, Italiener. Die waren alle da. Stellen Sie sich mal vor, diese Leute, die hatten fließendes Wasser in der Wohnung. Voilà.
Das sind ja uns bekannte Töne und die gab es offensichtlich auch schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ne? Mhm. Und Stahlschmidt hatte offensichtlich in den 30er Jahren auch keine Probleme mit den Nationalsozialisten. Sein Vater stirbt also früh, er kommt zum Reichsarbeitsdienst und meldet sich dann freiwillig in die Kriegsmarine. Lernt dort viel im Maschinenraum, in der Elektrik und säuft 3-mal ab und überlebt auch 3-mal. Hat riesen Glück gehabt einfach. Unter anderem auch 1940 im April mit dem Kreuzer Blücher im norwegischen Oslofjord. Mhm. Das hatte mir auch erklärt, wie das damals war.
Wir sind abgesoffen und jeder wollte sich retten. Und da waren wir 760 und sind mit 120 zurückgekommen. Jeder wollte sich retten. Sie wollten sich alle nur festhalten an ein Stück Holz. Da wollten sich alle dran. Kann man nicht erzählen. Kann man nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Wasser rausgekommen bin. Bin rausgekommen. Ich habe einen guten Bonpoignet. Ich habe eine gute Faust. Um mich zu retten, habe ich andere ermordet. Ja, triste Sache. Das sind alles Gespenster für mich.
Das reicht ja für 5 Leben, was er da erzählt.
Ja, da sind Hunderte ertrunken und verbrannt rings um ihn rum. Ja. Und er war auch verletzt, also er hatte Brandwunden und seine Lunge war geschwächt und war dann auch nicht mehr schiffstauglich. Mhm. Also das hat ihn tief traumatisiert und das hat er auch sehr, sehr ungern erzählt, was ich auch nachvollziehen kann, ja. Und dieser Heinz Stahlschmidt kommt dann halt 1940 im Sommer nach Bordeaux. Er ist nicht mehr schiffstauglich und kommt dann dort in den Hafen. Bordeaux ist ein sehr wichtiger Hafen mit Zugang zum Atlantik für die Nationalsozialisten. Auch die U-Boote haben dort eine, die 12. U-Boot-Flotte liegt dort. Italienische Marine liegt dort, Luftwaffe, Wehrmacht, sodass etwa 30.000 Soldaten im Raum Bordeaux stationiert waren. Dann. Und Heinz Stahlschmidt hat halt genug vom Absaufen, will an Land, wird dort Sprengmeister, Spezialist für Sprengladungen, fürs Scharfmachen und Entschärfen. Und wir müssen ihm jetzt einfach mal glauben, er kam mit den Franzosen ziemlich gut klar.
Man kann mir nicht nachsagen, dass ich ein Unwilliger war. Die Franzosen, das hat auch geklappt, mit allen, mit den Dockern. Mit dem Hafen arbeiten. Ich habe so schnell eine Verbindung mit den Franzosen. Ich wäre ein kleiner Franzose gewesen. Den ganzen Hafen, den kannte ich. Das war ein ganz harmonisches Verhalten.
Also das haben mir dann auch lokale Historiker bestätigt, dass erstens die Besatzung in Bordeaux im Vergleich zu anderen Städten etwas weniger hart war und auch, dass Heinz Stahlschmidt ganz gut klarkam mit den Leuten im Hafen. Vielleicht auch, weil viele deutsche Offiziere beruflich mit Wein zu tun hatten und außerdem machten die Weinhändler gute Geschäfte mit Deutschland. Also das war dann schon auch Kollaboration, über die man in Bordeaux auch nicht so gern redet. Ja? Also das gerade bei den Weinhändlern, die den besseren Wein da verkauft haben. Aber man darf nicht vergessen, es waren deutsche Besatzer, sie haben die Resistance verfolgt, sie haben Juden deportiert und andere Franzosen auch. Und in diesem ganzen Klima ist halt Heinz Stahlschmidt als Unteroffizier dort und er spricht gut Französisch. Und er verliebt sich in eine Französin.
Na klar. Henriette.
Im Büro de Tabac. Bonjour, Madame. Die Zeitungen der Zeit, 2 und 2 Pakete Zigaretten. Au revoir, Madame. Merci beaucoup. Und so ist das angefangen. Und dann haben wir uns wiedersehen. Und wir sind dann 1943, das Mädchen, an die Manche. Sonntagskleidung und ich in Uniform. Alle Leute haben uns gesehen in der Eisenbahn.
Ja, und Sie fahren dann nach Bleie in die Nähe, in einen Ausflugsort und zeigen sich da öffentlich, sitzen im Café. Sie fahren auch an den Strand, was eigentlich verboten ist, weil ja damals der Strand gesperrt war. Es war Sperrgebiet für den Deutschen. Sie gehen öfter aus und verstehen sich sehr gut.
Es schnackselt also.
Ja, ja, und sie wollen zusammenkommen, was natürlich schwierig ist von beiden Seiten. Das wird auf deutscher Seite nicht gern gesehen, natürlich auf französischer Seite auch nicht. Also Henriette muss sich dann auch ihren Eltern gegenüber rechtfertigen, warum sie das macht. Aber es läuft so weiter und jetzt kommen wir ins Jahr 44. Es steht militärisch schlecht für Deutschland. Die Alliierten machen ihre Invasion in der Normandie. Bordeaux wird von verschiedenen Einheiten der Résistance eingekesselt. Es gibt Anschläge. Die deutsche U-Boot-Basis wird regelmäßig angegriffen von britischen Flugzeugen. Aber die Deutschen sind immer noch Herren der Stadt. Aber sie überlegen, wie sie aus Bordeaux ohne Straßenkämpfer rauskommen, um deutsche Opfer zu vermeiden.
In Bordeaux, sagen wir mal Juli, August, jeder wollte doch wissen, wann Bordeaux gesprengt wurde. Ja, da war der General Nacke. Der ging nach ab. Luftwaffe, die zog ab. Organisation tot. Die hauten ab. Die Flak, alle, keiner sprach mehr offen. Alle suchten Fahrräder, alle suchten was zu fressen. Essen, das wurde unerträglich.
Ja, und jetzt wird die Geschichte spannend. Die Infanterie zieht schon mal aus Bordeaux ab, kampflos. Die deutsche Marine aber, die noch da ist, hat den Auftrag, das Herz der Stadt zu zerstören. Sie wollen den Hafen sprengen, Auto- und Eisenbahnbrücken, 10 Kilometer lange Kais, Dockanlagen, Schiffe. Alles soll gesprengt werden. Man rechnet mit etwa 3000 Toten. Und die Minen und Bomben hat Heinz Stahlschmidt mit seinem Kommando verlegt.
Seine Aufgabe ist es eigentlich, die Stadt seiner Freundin in die Luft zu jagen. Wenn man das
genau,
jetzt mal
plakativ. Das ist seine Aufgabe. Und er hat bislang auch jeden Auftrag immer ausgeführt, jeden Befehl. Klar, er ist Soldat und zweifelt auch nicht an dem, was sie dort machen. Und er weiß, wo die Zünder liegen.
März, April 1944, da haben wir die Munition nach Bordeaux gebracht, von allen Lägern drum. U-Bootsbomben, 60, 80 Kilo, alle Scheiße, die haben wir da verwendet und vorbereitet. Du warst fix und fertig. Und ich habe das läufig und gut gemacht. Ich war kein Verräter. Voilà.
Henry, wie geht's weiter mit dieser Geschichte um Heinz?
Ja, Heinz Stahlschmidt hatte ja bislang immer alle Befehle ausgeführt, hatte auch keinen Grund, an ihn zu zweifeln. Und jetzt kommt er an den Punkt, wo für ihn der Gehorsam endet. Und das ist für mich das Ungeheuerliche. Ein hitlertreuer Soldat, ein einfacher Mann, der keine höhere Bildung hat, der entdeckt sein Gewissen.
Ich war nicht gegen Hitler. Hitler hat viel Gutes gemacht. Sehr viel Gutes. Das war ja übereinstimmend mit meiner Art, meines Wesens, meines Lebens. Sauber, fein, pünktlich, guter Deutscher. Und da bin ich stolz drauf. Ich bin immer guter Soldat geblieben. Bis am 10.08.44. Ich wollte nicht verantwortlich sein. Ich wollte nicht, dass man Deutschland das noch bezahlen lassen wollte. Das waren alles Feingefühle. Ich wollte nicht mehr. Voilà.
Ja, der Heinz.
Aber was, voilà? Der hat er sein Gewissen entdeckt? Und was hat er gemacht?
Er hat sein Gewissen gedeckt. Er weiß ja, wo die 4000 Zünder liegen, ohne die alle diese Sprengladungen wertlos sind, in einem Munitionsbunker am Kai. Und er informiert einen Hafenarbeiter mit Kontakten zur Resistance. Er sagt ihnen, dass er einen Schlüssel ihnen geben würde, der Bunker müsste gesprengt werden, dann wäre Bordeaux gerettet. Und er trifft mehrfach einen Kontaktmann zur Resistance, kommt da aber auch nicht so richtig vorwärts damit.
Typi haben wir gesagt, wir haben niemand gefunden, der die Sprengung ausführen will. Wir können das nicht machen, wir haben keine Leute, wir haben nichts. Ich habe alles verstanden. Ich bin alleine.
Das Problem von Heinz war, die Resistance wollte das nicht machen, weil sie eine Falle vermuteten. Es gab viele Überläufer, es gab Verräter bei der Resistance, es gab Spitzel und
Und da kommt da so ein deutscher Soldat, sagt, ich weiß, wo die Sprengelköpfe sind.
Genau. Das klingt ja erstmal ziemlich unglaubwürdig. Ja? Und er trifft sich immer wieder mit seinem Kontaktmann. Das funktioniert aber nicht. Heinz Stahlschmidt weiß dann, er ist die Schlüsselfigur. Entweder er handelt oder wichtige Teile Bordeaux fliegen in die Luft und tausende Menschen müssen sterben. Die Resistance aber, das machen sie, sie bieten ihm Schutz und Unterkunft, wenn er selbst handelt. Und es ist der 20. August 1944.
Den 20. in dem Fall sehe ich nie. Um 19 Uhr, 19.30 Uhr, da habe ich meine die Sachen geholt, das bisschen Geld, was ich hatte. Und da war was fest im Kopf, das machst du alleine, keine Gedanken mehr, freien Schossen. Ich habe das Gewissen über die Disziplin gestellt.
Und er geht in den Hafen, er geht zum Bunker. Der Bunker ist bewacht. Heinz Stahlschmidt hat zwar Zutritt, kann aber die Wachen auch nicht wegschicken, denn das wäre dann auffällig. Ne?
Sie entlassen die Hafenarbeiter, 3 Unteroffizier und 7 oder 8 Soldaten. Ich habe mich erinnert, dass im Hangar A ein altes Fahrrad lag, bin hingegangen, etwas Öl gegeben, das klappte apropos. Bin in den Bunker gekommen, die Sprengladungen, die ich hatte, hatte ich nicht besonders ausgesucht. Es waren da drin am Prinzip die Senkassimilite für die Sprengung. Hätte mich da drin gefunden, der hätte die Tür zugemacht, dann hätte ich die Himmelfahrt gemacht. Ich habe Glück gehabt, ich bin da rausgekommen, aus dem Hafen rausgefahren mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, das hat nicht recht geklappt. Die Kette ist gesprungen, anfänglich war so viel. Und dann bin ich dann ungefähr 3 Kilometer zu Fuß gelaufen, in Uniform. Im Augenblick, wo ich das gesprengt habe, war ich auf der anderen Seite.
Ja, das war Heinz Stahlschmidt. Er hat den Bunker in die Luft gesprengt. Und man sieht, es gibt auch Fotos von damals. Also da ist der Sky ist mit Betonbrocken übersät. Der Bunker ist zerfetzt. Ein paar Häuser ringsrum sind auch beschädigt. Und Stahlschmidt ist auch gerade nur mal ein paar hundert Meter gekommen, als das Ding in die Luft gegangen ist. Er hat dann die Explosion gehört und er war jetzt ein Verräter.
Ich war ein Verräter und konnte nichts anderes machen, das auszuführen, weil ich Bordeaux würde nicht sagen lieben. Gute Zeit gemacht haben. Ich konnte nicht verstehen. Das wäre verrückt, das wäre unmenschlich. Ich bin stolz, dass ich das gemacht habe als Deutscher. Ich habe niemals einen Pfennig angenommen. Niemals. 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 Hätte man mich am 22. August 1944 geschnappt, dann hätte ich den Frust aufgemacht, hätte nicht geweint. Was ich gemacht habe, das ist menschlich. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Und das war der Grundgedanke. Dortmund, 95% von Dortmund ist kaputt. Dresden. Ich will damit sagen, wenn ich nicht am 22. August 1944 wenn ich da nicht gehandelt hätte, da frage ich, was von Bordeaux übergeblieben wäre.
Wie hat er sich dann nach dieser Sprengung selbst gerettet? Also ich meine, er ist geflüchtet in der deutschen Wehrmachtsuniform. Wie ging es dann weiter für ihn?
Herr Stahlschmidt ist jetzt Deserteur und Verräter, aber das Interessante ist, die Wehrmacht weiß nicht, dass es einer von ihnen war. Dennoch muss er sich verstecken, ist sich aber auch nicht sicher, ob er der Resistance vertrauen kann. Amerikanische Panzer kommen vom Norden, die Resistance kommt von Süden. Die Deutschen sind aber militärisch immerhin noch stark überlegen. Sie zerstören Telefonanlagen, Wasserspeicher, Munitionsdepots. Und als sich dann zwei deutsche Generäle und der deutsche Hafenkommandant mit dem Bürgermeister von Bordeaux treffen, blöffen sie und sagen, wenn ihr uns friedlich abziehen lasst, dann zerstören wir eure Hafenanlagen nicht. Denn auch im französischen Rathaus weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, was mit dem Bunker in die Luft gegangen ist. Mhm. Die Deutschen wiederum überschätzen die Resistance, weil sie glauben, dass sie den Bunker gesprengt hat. Stahlschmidts Rolle war also, er hat die Resistance stärker aussehen lassen, sodass die Deutschen Interesse an einem friedlichen Abzug haben. Mhm. Und sie ziehen dann auch wirklich friedlich ab. Es gibt keine Kämpfe mehr, keine Toten und keine Verletzten. Und es wird dann gefeiert und getanzt auf den Straßen. Junge Leute verbrennen ein Hitlerbild, gibt es noch Fotos davon. Und Heinz Stahlschmidt lebt versteckt bei einer französischen Familie, die eine Fleischerei betreiben. Er wird wie der fünfte Sohn aufgenommen, er spricht ja auch sehr gut Französisch. Und diese Familie gehört auch zur Resistance, das heißt, er ist in Sicherheit und wird von den Deutschen nicht gefunden und von der Resistance nicht verraten. Wir haben jetzt Weihnachten 1944 und Heinz Stahlschmidt lebt ja bei dieser, erstmal bei dieser, ist versteckt bei der Familie, mhm, bei der Resistance und erzählt, wie er das Weihnachten dann dort und auch das Jahresende verbracht hat.
Weihnachten 1944, Bordeaux befreit, bei der Charcutière, Fleischerin, da war ein guter Tisch, da war viel zu essen und zu trinken und das gefiel mir nicht. Viel zu Lärm, viel zu besaufen. Da bin ich Silvester nicht zu der Festlichkeit gekommen. In der Nacht bin ich aufgestanden, habe meine Sachen genommen und bin dann zu meiner kleinen Freundin quer durch Bordeaux. In der Nacht war 60 cm Schnee. Ich habe angeklopft, sie hat die Tür aufgemacht. Und wir sind heute noch zusammen.
Nein.
Ja, alles rückgehabt. Immer, 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 immer wieder. Wunderbar. Wunderbar.
Une fois, une,
oh, une, on a,
oui, on a vu beaucoup de journalistes ici.
Also,
ich habe schon überlegt, ob es wirklich Henriette ist, die da im Hintergrund die ganze Zeit schon so gluckst und lacht.
Ja, ja, das ist Henriette. Mhm. Sie ist während des gesamten Gesprächs dabei gewesen, damals, als ich das aufgezeichnet habe. Eine reizende kleine Dame mit schulterlangen, offenen Locken. Und sie erzählt dann von begeisterten Leuten auf der Straße, die ihn erkennen als den Helden. Und sie sind beide so stolz drauf. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie so ein älteres Paar erlebt, was so, so zärtlich ist miteinander, so liebevoll. Und die sich, also wirklich während des Interviews, die mussten ständig knutschen. Also, und die waren über 80. Ja.
Je oller, desto doller, du.
Wirklich ganz, ganz wundervolle Geschichte mit den beiden.
So, das und, war nicht der Schnee von gestern, nein, also mit 60 cm. Nee, das ist wunderschön eigentlich.
Heute Morgen hatten wir einige Worte, etwas schärfer. Ich bin in die Küche gegangen, habe ihr dann gesagt, ich liebe dich von deiner. Da war alles wieder in Ordnung. Mein Leben ist eine feine Sache.
Bemerkenswert, die beiden, mhm, wie sie zusammen sind. Und sie schaut ihn auch noch so verliebt an wie eine 14-Jährige. Und ich war ja 2003 in Bordeaux, wie gesagt, und da war er 84 und sie 80.
Und sage mal, ist jetzt Heinz, ist der quasi der Held für Henriette oder ist er jetzt auch ein französischer Volksheld sozusagen?
Das ist das große Problem und das hat ihn auch jahrzehntelang umgetrieben. In Frankreich blieb er der Bosch. Nach Deutschland konnte er nicht so richtig zurück. Da war er der Verräter. Mhm. Er wäre zwar nicht bestraft worden in Deutschland, aber wäre aber schlecht angesehen worden. Ist er der Held dort? Nein, erstmal nicht, denn die Resistance hat sich die Rettung Bordeaux an die Brust geheftet. Ein deutscher Retter passte einfach nicht ins Bild. Und er ist da irgendwie so eingeklemmt in die ganze Geschichte und ist sogar nochmal nach Deutschland gefahren.
Das ist mein Entlassungsschein. 21. Januar 1946, dann bin ich nach Dortmund gekommen und war dann zivil. Und in Dortmund hat mir gesagt, die Engländer, die hat mir gesagt, die sind gut mit den Franzosen, fahren Sie dann wieder nach Frankreich, vergessen Sie Dortmund und vergessen Sie l'Allemagne. Und bin dann wieder zurückgekommen mit dem einen Gedanken, Namensänderung, Nationaländerung. Ich habe die französische Staatsangehörigkeit gehabt, meinen Namen geändert und dann 1949 öffentlich verheiratet. Voilà.
Ja, und seitdem heißt Heinz Stahlschmidt Henri Salmid. Mhm. Er fängt dann bei der Hafenfeuerwehr an, macht einfach das weiter, was er gelernt hat. Also entschärft Minen, Bomben, Blindgänger. Die Sprengung in dem Hafen wird natürlich untersucht und erklärt er, dass er allein aus eigenem Antrieb gehandelt hat. Aber sein Chef bei der Feuerwehr ist ein wichtiger Mann in der Resistance in der Region gewesen. Und Heinz unterschreibt nun, dass er auf Befehl der Resistance gehandelt habe. Er sei nur der Ausführende gewesen und kommt dann sozusagen auf der Liste der Beteiligten, steht er ganz hinten an 9. Stelle und ausgezeichnet und befördert werden andere dafür. Das heißt, er bleibt ein kleiner Mann der Hafenfeuerwehr. Und er hat einfach dann jahrzehntelang gearbeitet, ist immer ein kleiner Feuerwehrmann geblieben und hat einfach Glück. Dann 1993 schreibt dann ein Journalist aus Bordeaux einen mehrseitigen Artikel über ihn, also überschrieben das Gewissen des verlorenen Soldaten. Und da steht drin, dass Stahlschmidt allein gehandelt habe und ehemalige Resistanzkämpfer bestätigen das auch. Er wurde auch in Frankreich nie wirklich akzeptiert und integriert, ist nie befördert worden. Aber im Jahr 2000, nach dieser Aufdeckung halt in der Zeitung, erhält er die höchste Auszeichnung Frankreichs. Er wird vom Präfekten der Region in die Ehrenlegion aufgenommen. Mhm. Es gibt ein Video davon, da steht er mit 100 Gästen, Mitglieder der Ehrenlegion, Resistanzkämpfer mit Uniformen und Fahnen. Und endlich kriegt er Genugtuung und Anerkennung. Und ich habe mir das genau angeschaut. Und als er aber in einer Rede in einer Reihe mit dem deutschen Widerstand gestellt wird, da sträubt sich sein Körper, seine Hände flattern, die Augen flitzen so. Und er sagt, ich bin doch nur meinem Gewissen gefolgt und keiner Ideologie. Ja? Mhm. Und das heißt, er war ein überzeugter Nazi und hat dann irgendwann dagegen gehandelt. Aber so richtig abgelegt hat er diese Denkweise immer noch nicht.
Ja. Es ist sehr faszinierend. Ich wollte eben fragen, wie es bei dir war. Anfangs vermutete man so einen, vielleicht doch einen richtigen Gesinneswandel. Mhm. Und am Ende wäre es ihm ein zu viel oder eine Zumutung, irgendwie in demselben Atem so erwähnt werden wie zum Beispiel von Stauffenberg oder wie die anderen. Bei mir ist es so, erstens begrüße ich, dass er wenigstens dann das Richtige gemacht hat, das auf jeden Fall. Andererseits muss es wirklich so weit kommen, also bis, von 39 bis 44, ne, es waren sehr viele Jahre der Vernichtung, der Verwüstung und erst dann, wenn er gewissermaßen direkt betroffen wird, also seine Liebe zum Bordeaux, seine Liebe zu seiner Freundin etc., dann denkt man darüber nach. Mhm. Und ich sehne mich nach einer Welt, in der man sich schon vor der Apokalypse, schon vor der drohenden Apokalypse imstande ist, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und auch darüber nachzudenken. Ja, er war ein einfacher Soldat, eine Kriegsmarine, also Unteroffizier, aber Befehl sei Befehl, etc. Und schon hatte er besser gehandelt als viele in Admirals- oder Generalsrang, zweifelsohne. Aber ich frage immer, muss es wirklich erst so weit kommen, dass wir kurz vor der Apokalypse stehen, dass man sagt, oh, okay, jetzt versuche ich das Richtige, auf Teufel komm raus. Ne? Das ist für mich nicht leicht verdaulich. Aber das ist eine wunderbare Reportage. Also ohne, ich sage mal so, ohne Vorteilen oder Vorurteilen. So, zuerst einmal gilt es, also unfiltriert, seine Anmerkungen, seine Ansichten überhaupt zu vermitteln. Mhm. Das dient der Aufklärung und das ist schon sehr wichtig.
Hm? Inzwischen gibt es auch eine Gedenktafel und ein Teil des Hafens ist nach Heinz Stahlschmidt oder Henri Salmid benannt. Und das Verrückte ist sein Grab, also er ist auch gestorben inzwischen im Jahr 2010, da war er 90, seine Frau ein paar Jahre später. Und ich habe aber vorher schon an seinem Grab gestanden. Denn er hat vorsichtshalber, weil er ja keine Kinder hatte, sich schon einen Grabstein selber setzen lassen. Und da waren noch keine Daten eingemeißelt, aber er hatte schon draufgeschrieben, in goldener Schrift auf Französisch, Heinz Stahlschmidt hat am 22. August 1944 allein und auf eigene Initiative den Hafen von Bordeaux gerettet. So hat er sich vorsichtshalber selbst noch ein Denkmal gestellt. So war er drauf, der Heinz Stahlschmidt.
Vielen Dank, Henry Bernhard, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Unsere Geschichte der Woche. Sie hören Plus Eins und Dr. Michaela Dadle ist mein Besuch heute. Du bist Juristin.
Deswegen, ja, nicht verantwortlich tätig.
Ja, genau. Aber trotzdem die Frage an dich. Wir haben viel jetzt über richtig falsch gesprochen, auch in der Geschichte der Woche. Was ist denn Gerechtigkeit für dich?
Oh, es ist zuerst einmal ein Ziel, das ich überhaupt anstrebe, nicht wahr? Und viele fragen dann, warum nicht weiter so entlang der juristischen Laufbahn. Mhm. Nach dem Studium wollte ich mich nicht zu den Richtern und Henkern gesellen, sondern zu den Dichtern und Denkern, weil ich schon damals überzeugt war, dass im Journalismus, in der schreibenden Zunft, sowie auf der Kleinkunstbühne, also als Kabarettistin, dass man schlussendlich etwas mehr bewegen könnte. Mhm. Natürlich nicht im Alleingang. Aber ich sehe diese Gremien oder auch zum Beispiel beim Obersten Gerichtshof in den USA. Man feierte neulich zu Recht RBG, also Ruth Bader Ginsburg, und zwar in Anbetracht ihrer Lebensleistung. Aber was war die Leistung eigentlich, dass sie für die Gerechtigkeit gestimmt hat? Wir fragten gerade, muss man eigentlich dafür wirklich gefeiert werden, wenn man das Richtige macht?
Ja.
Andererseits, in Anbetracht der Tatsache, dass sie das in einem teils feindseligen Umfeld gemacht hat, also im Dunstkreise von anderen Richtern, die eher erzkonservativ waren, und dass sie bis dahin überhaupt kämpfen müsste, dann verdient sie schon Anerkennung dafür, dass sie aushalten könnte. Für mich wäre das alles viel zu langsam gewesen. Ich meine, schau mal, ich sprach von Stonewall, also 1969, schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegend. Innerhalb dieser Zeit gab es schon wichtige Fortschritte in puncto LGBTQ-Rechte, Frauenrechte und so weiter und so fort, mühsam erkämpft im Laufe von 51 Jahren. Dann kommt einer wie Donald Trump ins Amt und mit ein paar Unterzeichnungen, mit ein paar Unterschriften wirft er nach und nach alles zurück. Ne? Mhm. So für mich ist das so ein wie Ping-Pong. Es geht mal in die richtige Richtung, dann gibt es so quasi Widerstand, ne? Den Rollback sozusagen. Und für mich ist es klar, dass alleine in diesen Systemen, dass das nicht ausreicht, dass es den Journalismus geben muss und die Kunst geben muss, um diese Themen ständig sozusagen auf den Tisch zu haben.
Und das versuchst du ja. Also du bist Kolumnistin, du schreibst unter anderem für das LGBTQ-Magazin Siegessäule in Berlin, für die Taz. Du bist auch Kabarettist.
Für Tagesspiegel und für Missy Magazine.
Also ich schreibe so ganz viele.
Ja. Und für einen veganen Verlag, veganverlag.de. So, ich schreibe sowohl für das Milieu als auch für das Mainstream, was für mich auch sehr wichtig ist, diesen Rundum-Kontakt zu haben.
Und du bist ja eben auch Kabarettistin und stehst auf der Bühne. Du singst ja auch, ein Lied von dir heißt Das Schweigen ist ja unerhört. es geht um Zivilcourage. Aber ich denke mir dann immer, aber was kann denn Kleinkunst, also es steckt ja schon das Wort klein in Kleinkunst, genau. Was kann denn Kleinkunst erreichen in Sachen Gerechtigkeit?
Zuerst einmal ist überhaupt ein Ventil. Erst recht für die Vortragenden, nicht wahr? Einfach so Dampf abzulassen. Aber im Grunde genommen handelt es sich um Bewusstseinserweiterung. Ne? Und schon durch die Wahrnehmung einer alternativen oder anderen Sichtweise. Bei mir ist es so, mein Programm heißt eine eingefleischt vegane Domina sieht vom Leder. Ne? Also das hat in sich. Und, ne?
Aber was ist dir denn das Allerwichtigste? Also was möchtest du transportieren? Weil über vieles, was wir jetzt geredet haben, ist es eigentlich das Selbstverständliche, was erreicht werden muss. Was ist dir das, was ist wirklich, wenn du jetzt eine Sache nur nennen kannst, was möchtest du erreichen?
Einfach die Freiheit. Ne? Man spricht das so über uns so in der LGBT-Community so immer so manchmal ein bisschen herablassend oder okay, ja, ihr bekommt eure Rechte, aber nicht so schnell, nicht gleich, na, als sei es noch in ihren Augen nicht natürlich, dass wir uns damit begnügen müssten, dass wir nur in klein ein bisschen Anerkennung bekommen, anstatt dass wir uns damit vergnügen kann oder darüber vergnügen kann, unser Leben so zu gestalten, wie wir wollen. Und das ist eigentlich das Urnatürliche, also urnatürlich in dem Sinne, dass es in der Evolutionsgeschichte der Menschheit eigentlich ein menschliches Bedürfnis ist, das eigene Leben gewissermaßen in Eigenregie dermaßen zu gestalten, dass man oder Frau oder alles dazwischen, dass die Menschen so leben, wie sie individuell wollen. Das ist urnatürlich. Und wenn wir das erreichen, dass das auch als selbstverständlich betrachtet werden, dann kommen wir der Gerechtigkeit schon um einige große Schritte näher. Und ich glaube, Gerechtigkeit ist auch ja, der Zustand, einfach in Frieden und in Ruhe gelassen zu werden.
Ich würde diese Sendung gerne mit einem Satz überschreiben, also meine Gästin Michaela letztens zu mir gesagt hat. Der Satz war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben telefoniert, du hast gesagt, wer Mauern durchbrechen will, muss auch Brücken bauen können.
Richtig.
Wie schaffen wir das mit den Brücken?
Es geht nur gemeinsam. Um Brücken zu bauen, brauchen wir Stützen. Also wir brauchen Solidarität, wir brauchen Leute, die uns dabei helfen. Ich bin durchaus für die Solidaritätsgemeinschaft. Im Moment haben wir was eher wie eine Solidarität in dieser Gesellschaft.
Also Solo mit Ellenbogen.
Solo ja. Mit Ellenbogen statt mit Empathie. Und man spricht immer über Minderheiten. Ne? Jedwede Mehrheit setzt sich zwangsläufig aus Minderheiten zusammen. Du kannst keine Mehrheit ohne Minderheiten bilden. Und manchmal denkt man, okay, gut, ja, aber die Gesellschaft da drüben, die ist sehr homogen. Ne? Aber wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft, stellt man fest, dass es auch da Minderheiten gibt. Dass der heteronormativ wirkende Patriarch vielleicht ein Closet-Homosexual ist. Ne? Oder dass diese Person eine Behinderung hat oder was auch immer. Und schlussendlich kann man das so aufteilen, dass wir eigentlich alle Minderheiten sind. Und es geht nur mit Minderheiten, eine Mehrheit zu bilden und mehrheitlich frei zu sein.
Danke, Michaela, dass du heute meine Gästin warst.
Mit Vergnügen.
Und ich sage Ihnen danke fürs Zuhören, fürs Corona-konforme Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zusammen, auch wenn manchmal Abstand nötig ist. Liebe Grüße und bis bald bei Plus Eins. Weil du Klößchen gesagt hast, habe ich jetzt ein Klößchen im Hals.
Aha, okay. Aber vegane Klößchen. Ne?